Radiogeschichten.
Alexandra Augustin begleitet Sie durch diesen Vormittag und weiter geht's mit Literatur, und zwar von der 1978 in Buenos Aires geborenen Filmwissenschaftlerin und Autorin Samantha Schweblin. Diese widmet sich vorwiegend Kurzgeschichten. Seit 2001 veröffentlicht sie ihre Kurzgeschichtenbände, die bisher vielfach ausgezeichnet worden sind. Ihre Wortwahl ist präzise und reduziert und lässt viel Platz und Raum für das Vorstellungsvermögen der Leserinnen und Leser. So auch die Geschichte, die wir jetzt hören. Die Wiederbegegnung mit einer Frau lässt bei einer Friseurin alte Erinnerungen wach werden. Die damals 10-jährige Ich-Erzählerin und ihre ältere Schwester hatten in einem Atlantik-Badeort ihre Ferien verbracht und sich um eine suizidgefährdete, alkoholkranke Dichterin gekümmert. Die Schwestern wollten sie zurück ins Leben holen. Diese Begegnung mit der Dichterin war für die Mädchen ein unerhörtes Privileg, so kaputt sie auch war. So heißt es im Buch. Der Sommer nimmt allerdings kein Happy End, sondern ein erschreckendes Ende. Dorothy Hartinger liest nun den Beginn der Erzählung »Die Frau von Atlantida« von Samantha Schweblin.
Alle 2 Wochen kam sie in den Friseursalon. Sie wurde sofort abgefangen und diskret in das Hinterzimmer des Ladens gebracht, damit die übrigen Kundinnen sie nicht sehen und riechen mussten. Dort setzte man sie vor den Spiegel hinter den Waschbecken auf einen Hocker, der nur für sie verwendet wurde. Und da verblieb sie, reglos, bis ich mit meiner Kundin fertig war und zu ihr kam. Signora Pittis war schon so gealtert, dass ihre gekrümmten Schultern und Schulterblätter unter der Kleidung wie die eines Mädchens wirkten, das in Büßerpose wortlos auf mich wartete. Sie ließ sich die Haare weder schneiden noch kämmen. Aber sie ließ zu, dass ich ihr den wasserdichten Umhang umlegte und sie ihr wusch. Ich fuhr das Rollwaschbecken heran, half Signora Pittis, sich zurückzulehnen und bettete ihren Kopf unter den Wasserhahn. Ich drehte das lauwarme Wasser auf und machte ihre Haare nass, wobei ich mit dem Handrücken darauf achtete, dass es ihr nicht ins Gesicht lief. Nach einer Weile entspannte sie sich und schloss die Augen. Sie wollte nicht, dass ich Bürsten oder Kämme benutzte. Also trug ich noch vor dem Shampoo eine Spülung auf. Und so schaffte ich es, die Strähnen ein wenig mit den Händen zu trennen, bevor das Shampoo zu schäumen begann. Ich fasste mit meinen Händen in ihre lange Matte aus weißen, verknäulten und verknoteten Haaren. Und dann gaben wir uns beide schweigend dieser 14-tägigen Reinigungsprozedur hin. Wenn Signora Pittis gegangen war, öffneten wir die Tür zur Straße, die beiden kleinen Fenster im Hinterzimmer und machten die Jasmin-Duftlampe an. Der ranzige, alkoholische Geruch drang nicht bis in den Hauptraum vor. Doch wenn man durch den Waschbeckenbereich ging, um die kleine Toilette zu besuchen oder im Hof zu rauchen, wusste man, dass sie da gewesen war. Ich fragte mich, ob sie mich wohl erkannt hatte. Ob sie wusste, wer ich war. Und ob das der Grund war, weshalb sie kam. Immer wieder ertappte ich sie dabei, wie sie mich anstarrte. Und ich wartete ab, ob eine von uns sich wohl traute, etwas zu sagen. Ich hatte sie fast 40 Jahre zuvor kennengelernt, während eines 3-wöchigen Urlaubs. Ich war damals 10 und meine Schwester 13. Danach habe ich sie nicht mehr wiedergesehen. Und niemand hat je erfahren, dass Signora Pittis mit uns zusammen war, als das mit meiner Schwester passierte. Und eines Nachmittags, ein ganzes Leben später, blieb Signora Pittis vor dem Schaufenster dieses Friseursalons stehen und starrte so lange hinein, bis ich zu ihr kam und sie hereinholte. Als ich sie fragte, was wir für sie tun könnten, öffnete sie den Mund, sagte aber nichts. Sie studierte einige Sekunden lang mein Gesicht und betrachtete dann ihre Nägel. Es war, als hätte sie etwas Neues, Berührendes daran entdeckt, und ich dachte an den Deckenventilator in ihrem Zimmer, an das Foto, das sie in der Tasche ihres Morgenmantels gehabt hatte, und an den Mann, der uns zum ersten Mal von ihr erzählte. Hatte Signora Pittis mich wirklich nicht wiedererkannt? Der Mann trug immer dieselben gelben Shorts und wechselte nur sein Muscle-Shirt. Während das restliche Viertel schlief, las er in seinem Garten in einem Liegestuhl ausgestreckt, die Beine an den Knöcheln überkreuzt, das Buch immer dicht vor dem Gesicht. Die ganzen Ferien über schlichen meine Schwester und ich uns gegen Mitternacht aus dem Haus, nachdem wir uns vergewissert hatten, dass unsere Eltern das Licht gelöscht und wir eine Weile lang nichts mehr gehört hatten. Wir kletterten über Zäune und Mauern und trieben uns in fremden Gärten herum. In der warmen Stille dieses großen Küstendorfs schien uns die ganze Welt offen zu stehen und wohlgesinnt zu sein. Wir liefen immer barfuß, denn selbst auf den Straßen und in den Höfen lag weicher, weißer Sand, weshalb sich der Boden in Atlantida ganz anders anfühlte als in der Stadt. Doch das Paradies hatte auch seine Grenzen. Der tägliche Strandbesuch mit der Familie war ein Muss, kam uns endlos vor und konnte nicht boykottiert werden. Mit allem, was für einen stundenlangen Aufenthalt nötig war, mussten wir runter ans Meer. Das Hauptvergnügen unserer Eltern war unsere tägliche Qual. Das nur zwei Straßen entfernte Ferienhaus zu ignorieren und so zu tun, als wären wir Menschen, die auf dieser langen Dünenkette geboren und aufgewachsen waren. Ein einfaches Leben, in dem man alles, was man brauchte, in ein paar Weidenkörben transportieren konnte. Eine Kühltasche mit Essen und Trinken, Sonnenschutz, Handtücher, Buraco-Karten, Zeitschriften, das Radio, den Mate, die Kekse. Papa und Mama auf einer Matte, meine Schwester und ich auf der anderen. Für alle Ewigkeit. Wir müssen es doch ausnutzen, seufzten Mama und Papa auf ihrer Matte. Das hier kostet uns ein Vermögen. Nachts verschafften wir uns dann die Luft, die wir brauchten. Wir zogen ohne alles los, offen für das, was passieren würde. Und der Mann war immer da, selbst um 2 oder 3 Uhr morgens, direkt unter der einzigen Laterne in seinem Garten. Das Buch von Dashiell Hammett direkt vor dem Gesicht. Manchmal blieben wir kurz stehen und versuchten, mit ihm zu reden. Aber er schien nicht wirklich interessiert zu sein. Ich weiß nicht mehr, was wir zu ihm sagten und auch nicht, ob er einen Kommentar dazu abgab. Nur, dass er eines Nachts doch das Buch senkte und uns überrascht ansah, als wären wir ihm endlich aufgefallen. »Und ihr?«, fragte er. »Was macht ihr, um euch nicht zu langweilen?« »Wir schleichen uns in die Häuser der Leute«, sagte meine Schwester. Ich wusste, das war gelogen. Wir gingen nämlich nur in die Hinterhöfe und Gärten. Aber bei ihr war die Übertreibung immer ein Vorgreifen auf das, was kommen würde. Also stimmte ich überzeugt zu, ganz gleich, was sie schon wieder plante. Da fragte er, ob wir auch das Haus der Dichterin schon inspiziert hatten. »Es gibt hier eine Dichterin?«, fragte ich. Denn ich hatte noch nie von einer Dichterin gehört, die nicht schon tot gewesen wäre. Und sie lebte einfach so zwischen den anderen Leuten? Der Mann sagte, ja, es gäbe eine und es wäre gut, wenn jemand nachsehen würde, was sie so mache. Einige Wochen zuvor habe sie versucht, sich am Ventilator aufzuhängen. Und das sei nicht zum ersten Mal passiert. Hinter ein paar Zwergpinien entdeckten wir sie dann tatsächlich. Die Reihe grüner Fliesen unterm Dach, von der Mann gesprochen hatte. Wir gingen um das Haus herum, duckten uns unter den Fenstern. Sie standen offen, die Rollos waren hochgezogen, die Vorhänge geschlossen. Wir steckten unsere Köpfe durch eines hinein. Aber es war, als spähte man in ein hohles, schwarzes Bild. Wir mussten einen Augenblick lang ganz ruhig verharren, bis wir uns an diese noch dunklere Dunkelheit gewöhnt hatten und überhaupt etwas sehen konnten. Ich erinnere mich an das Ehebett. Es stand so dicht am Fenster, dass wir unsere Hand hätten ausstrecken und es berühren können. Bei dem Durcheinander von Decken, Laken und Kopfkissen war es schwer zu sagen, ob jemand darin lag. Ich hatte Angst, dass wir die Dichterin am Ventilator hängend finden würden. Ich wusste nicht, wie jemand in einem solchen Zustand aussah. Meine Schwester zischelte mir etwas zu und lief weg. Und eine Sekunde später stand sie vor der Eingangstür und öffnete bereits das Fliegengitter. Wir trugen die Jumper, die in diesem Sommer modern waren, zogen sie, bevor wir das Haus verließen, einfach über unsere Schlafanzüge. Es gibt ein Foto von einem Nachmittag in der Eisdiele Flamingo, wo wir so gekleidet sind. Ich in meinem gelben Jumper mit Badeanzug darunter, während bei ihrem im Nacken zwischen den zerzausten Locken der pinkfarbene Knoten ihres ersten Bikinis hervorblitzt. Wir sitzen nebeneinander. Das Eis tropft uns durch die Finger. Das Foto hängt bei mir zu Hause. am Küchenboiler. Ein Magnet auf dem blauen, inzwischen entfärbten Himmel. Der andere auf einem verschwommenen, glänzenden Fleck. Papas Finger vor der Linse. Nie wieder habe ich meinen Vater mit der Familienkamera um den Hals gesehen. Seit dem Foto gibt es keine gemeinsamen Aufnahmen mehr. Manchmal inspiziere ich es. Und mein Vergangenheits-Ich betrachtet meine Schwester auf dem Foto auf eine Weise, die mir in Erinnerung ruft, dass es eine Zeit gegeben hat, in der mein ganzes Glück von ihrem Blick und ihrer Laune abhing. Eine Zeit, in der ich ihr überall hin gefolgt wäre, nur damit sie mich anzischelte oder, oh Wunder, auch mal beim Namen rief. Meine Schwester ging als Erste hinein. Die Tür zur Küche war nicht verschlossen. Sie trat einfach ein. Und mir machte es mehr Angst, draußen zu bleiben, als ihr zu folgen. Wir umschifften leere Flaschen auf dem Boden, Mülltüten, einen umgekippten Stuhl, Laken und Handtücher, die sich neben der Waschmaschine häuften. Der Tisch und die Regale standen voll mit schmutzigem Geschirr. Über der Schwelle zum Wohnzimmer ein großer offener Bogen, von dem vertrocknete Pflanzen herabhingen. Wir gingen schnell hindurch, eingeschüchtert von diesem neuen Raum, der sich noch dunkler vor uns auftat. Wir versteckten uns unter einem kleinen Tisch, hielten uns aneinander fest und betrachteten, durch eine Tischdecke geschützt, dieses spektakuläre Schlachtfeld. Vom Garten her drang das Mondlicht herein und ließ die Umrisse von Dingen erkennen. Noch mehr schmutzige Teller, noch mehr leere Flaschen, Bücherstapel, Kleider auf dem Boden und über den Sesseln, aufgerissene Pommesschachteln. So etwas hatte ich noch nie gesehen. Und ich weiß noch, dass ich genauestens auf das Gesicht meiner Schwester achtete, um zu verstehen, was da los war. Was dieser Ort war. Was wir dort machten. Ich fürchtete, jedes Geräusch könnte mich aufschreien lassen. Ich versuchte nicht an den Ventilator zu denken, doch das Bild zweier knapp über dem Boden baumelnder Füße verfolgte mich. Plötzlich verließ meine Schwester unser Versteck unterm Tisch. Ich streckte meine Hand aus, um sie zurückzuhalten, aber wie immer war sie schon weg. Sie durchquerte das Wohnzimmer und trat in den Flur. Ich folgte ihr auf Zehenspitzen, die Gegenstände auf dem Boden umschiffend, sagte mir innerlich, bloß nicht schreien, bloß kein Geräusch machen, bis meine Finger sich wieder an ihr Schlafanzugoberteil klammerten und ich mein Gesicht an ihren Rücken drücken konnte. Da passierte das mit der Katze. Und das ist etwas, das sich in mein Gedächtnis eingebrannt hat. Die Dunkelheit vor uns war ein schwarzer Schlund, in dem man nichts erkennen konnte. Und dort tauchten sie auf. Auf Bodenhöhe, zwei gelbe Augen, die uns ansahen. Sie blinzelten nicht und bewegten sich nicht einmal, als meine Schwester einen Schritt auf sie zumachte. Sie waren so still, dass sie aussahen wie ein merkwürdiger, von innen beleuchteter Dekoartikel. So verharrten wir eine Weile, bis die Katze schließlich den Kopf abwandte. Wir schreckten zusammen, die Katze stieß eine angelehnte Tür auf und lief in ein Zimmer. Meine Schwester folgte ihr, meine Hand verlor den Träger ihres Jumpers und mit ein paar weiteren Schritten war sie bereits drin. Ich näherte mich der Tür und spürte, wie merkwürdig es war, in diesen Raum, in dieses Schlafzimmer einzudringen, das wir zuvor vom Fenster aus gesehen hatten. Die Frau lag bäuchlings da, auf der Matratze hingestreckt, als wäre sie gefallen. Wir blieben stehen und betrachteten sie. Man konnte unmöglich sagen, ob sie tot oder lebendig war. Der Deckenventilator kreiste langsam, als würde er gleich stehen bleiben. An einen Bettpfosten geklammert, warteten wir noch eine Weile, bis unsere Augen sich an die Dunkelheit gewöhnt hatten und wir etwas mehr sahen. Da spürte ich, wie meine Schwester sich vorbeugte und sagte, »Senora?« Sie griff nach einem Zipfel des Bettbezugs und zog daran, um die Frau aufzudecken. »Senora!« Ich hörte, wie ihre Stimme diese absolute Stille durchschnitt, und meine Schwester kam mir vor wie der mutigste Mensch auf dieser Welt. »Wir wollten fragen, ob es Ihnen gut geht.« Sie zog erneut und deckte die Frau bis zur Taille auf, aber sie bewegte sich nicht. Es war ein großes Bett in einem kleinen Zimmer. Nur seitlich war noch etwas Platz frei, und man konnte das Bett nicht verschieben, um sich am Ventilator aufzuhängen. Da klatschte meine Schwester in die Hände. Sowas machte sie öfter, selbst in solchen Situationen. Sie klatschte so kräftig, dass es knallte und ich mir auf die Zunge beißen musste, um nicht zu schreien. Die Frau schreckte auf, als würden die Geräusche sie plötzlich erreichen. Verwirrt setzte sie sich auf, die Augen weit geöffnet. Sie lehnte sich unbeholfen an das Rückenteil des Betts und rieb sich das Gesicht. Es war eine Erleichterung zu sehen, dass sie sich bewegen konnte. Ich fragte mich, ob es wirklich möglich war, dass sie uns nicht sah. Schließlich standen wir direkt vor ihr, aber sie schien uns nicht zu bemerken. Mit einem langen Klagelaut atmete sie aus und die Katze kletterte aufs Bett und legte sich auf sie. Die Frau hatte sehr lange Hände und lange Finger, die sie auf dem Rücken des Tieres ausstreckte und wieder zusammenzog, ein mechanisches Streicheln. Dann schien sie doch etwas mitzubekommen, zumindest drehte sie den Kopf in unsere Richtung. Ihre Finger hielten inne und alle drei verharrten wir still. Selbst die Katze wartete, bis sie es irgendwann leid war und anfing, sich die Pfoten zu putzen. »Seht ihr mich?«, fragte sie schließlich. Wir bestätigten es. »Und Sie?«, fragte meine Schwester. »Sehen Sie uns?« »Ja.« Die Katze hörte auf, sich zu putzen und wartete reglos. »Tja, was für ein Wunder«, sagte die Frau. Sie fragte, ob wir von der Gemeinde seien. Sie sprach lallend, als wäre sie betrunken. Und als wir das verneinten, fragte sie, ob ihr Mann uns geschickt hätte. Sie schien aufstehen zu wollen, weshalb ich weg wollte und meine Schwester in Richtung Tür drängte. Aber dann deckte sie sich doch wieder bis zum Hals zu und wir blieben. »Stimmt es, dass Sie sich am Ventilator aufgehängt haben?«, fragte meine Schwester. Obwohl die Decke sich nicht bewegte, hörten wir ein zaghaftes »Ja, zweimal«. Meine Schwester fragte, warum es auch beim zweiten Versuch nicht geklappt habe. Ich denke, sie wollte herausbekommen, ob die Frau daraus gelernt hätte, was sie falsch machte. Und mir fiel ein, dass sie, wenn sie daraus gelernt hätte, jetzt nicht mehr dort im Bett mit uns reden würde. Vielleicht ist es genau dieses nicht ganz dazulernen, das dich letztlich am Leben hält. Die Frau gab keine eindeutigen Antworten. Vielleicht, weil sie Dichterin war. Sie antwortete so etwas wie, niemand lernt aus Angst oder wenn es schwer wird, ist es Traurigkeit. Meine Schwester fragte sie, ob es wegen eines Mannes sei. Es ist nie wegen eines Mannes, sagte sie. Auch wenn es dir vielleicht so vorkommt. Ihre Füße waren aufgedeckt, waren so dicht an dem Bettpfosten, an dem wir uns klammerten, dass ich mir einen Augenblick lang vorstellte, wie ich sie kitzeln würde. Und ich wünschte mir nur verzweifelt, dass meine Schwester nicht denselben Einfall hatte. »Es ist Überdruss«, sagte die Dichterin. Ich dachte an den Strand und es überraschte mich, dass ich intuitiv verstand, was sie meinte. War es das, was Dichtung machte? Einen Sprung an einen anderen Ort, ohne sich in irgendeiner Weise zu bewegen. Über ein Dreivierteljahrhundert an Überdruss. Sie drückte den Spann ihrer Füße durch, als hätte sie einen langsamen Sprung ins Leere gemacht oder gerade einen Krampf bekommen. Überdruss und fehlende Inspiration. Dieses Wort blieb irgendwo in meinem Kopf kleben wie ein großer glänzender Sticker. Inspiration. Wenn sie den Menschen fehlte, hängten sie sich dann an einem Ventilator auf? War die Inspiration etwa das, was wir nachts auf der Straße suchten? Oder war sie vielleicht etwas noch Gefährlicheres, das ich noch nicht verstand? Ist es, weil sie Dichterin sind? Ich war überrascht, mich reden zu hören, den unwiderstehlichen Impuls zu verspüren, den Mund aufzumachen. Mit einem Ruck schlug sie die Decke zurück. Die Katze machte einen Satz und verzog sich. Einige Sekunden später nahm die Frau die Beine von der Matratze und setzte sich auf den Bettrand. Wer hat euch das gesagt?
Sie hörten den Beginn der Erzählung »Die Frau von Atlantida« von Samantha Schweblin. Gelesen hat Dorothee Hartinger. Der Text wurde von Marianne Gares aus dem Spanischen übersetzt und ist im Band »Das gute Übel« nachzulesen, der 2025 bei Suhrkamp erschienen ist. Gestaltet hat diese Radiogeschichte Stefanie Zussner. Und hier folgen nun Tipps für Ö1-Mitglieder und solche, die es noch werden wollen.